Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In meiner letzten Sendung ging es um Jeffrey Epsteins Geschäfte, wie hier links gezeigt. Hierzu finden Sie in den Zeitungen fast nichts, aus Gründen. Wegen der Brisanz des Themas erhielt meine Sendung aber in kürzester Zeit mehr als 250.000 Aufrufe und es kamen Fragen nach zusätzlichen Informationen. Diese liefere ich heute, und zwar zum wichtigen Geschäftsfeld Pandemien und Impfstoffe. Lehnen Sie sich gemütlich zurück, um Unfassbares zu hören. Falls Sie neu bei mir sind, die Besonderheit der Reihe Homburgs Hintergrund besteht darin, dass ich im Gegensatz zur Tagesschau und manch anderem Influencer nicht bloß Thesen, Meinungen oder gar Gerüchte in den Raum stelle, sondern alles haarklein belege. Das macht zwar viel Arbeit, erhöht aber Ihren Nutzen, weil Sie durch die Internetlinks in der Videobeschreibung alles sofort nachprüfen können. Klicken Sie einfach auf den mit einem Pfeil gekennzeichneten Text mehr unterhalb des Videos. Bei Pandemien ist die WHO zweifellos der wichtigste Akteur. Die Geschichte dieser Institution, die ein wenig tragisch ist, muss man kennen, um zu verstehen, was in den letzten Jahren geschah. Hierzu habe ich den Aufsatz eines leitenden WHO-Mitarbeiters verlinkt. Die WHO wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Ihr primäres Ziel lag darin, Pandemien koordiniert zu bekämpfen. Und ihre Tragik lag darin, dass keine Pandemien kamen. Dies ist der wichtigste Satz dieser Sendung. Es gab in all den Jahrzehnten außerhalb der Kinos keine Pandemien. Vielleicht gab es welche in der ferneren Vergangenheit, das ist umstritten. Vielleicht könnten auch welche kommen, so wie künftig auch ein Meteor einschlagen könnte. In den letzten Jahren aber geschah nichts. Infolgedessen froren die Mitgliedstaaten der WHO ihre Beitragszahlungen nominal ein, was bei Inflation natürlich ein reales Schrumpfen bedeutete. Während anfangs noch 4/5 der Finanzmittel aus Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten stammten und nur 1/5 aus Drittmitteln, kehrte sich dieses Verhältnis ab den 1970er Jahren um. Private Geldgeber wurden immer einflussreicher und sie gaben Geld nicht für freie Forschung, sondern nur für konkrete Projekte, deren Inhalt sie bestimmten. Auf diese Weise wurde die Gates-Stiftung zum zweitgrößten Geldgeber, übertroffen nur von den USA, die ihre Mitgliedschaft kürzlich gekündigt haben. Gates Foundation ist übrigens die korrekte Bezeichnung, weil die frühere Mitnamensgeberin Melinda ausgeschieden ist. Sie ließ sich auch von ihrem Ehemann Bill scheiden und verwies in Interviews auf den Epstein-Skandal. Wer finanzielle Sorgen hat, ist leicht zu korrumpieren. Daher machte die WHO im Jahre 2009 einen großen Fehler, indem sie die Schweinegrippe zu Unrecht als Pandemie ausrief. Der WHO-Mitarbeiter spricht von einer unglücklichen Handhabung. In Wirklichkeit befeuerte die WHO bewusst den Impfstoffabsatz per Fehlalarm und versuchte das später zu vertuschen, indem sie auf ihrer Homepage die Charakterisierung einer Pandemie änderte. Während es bis 2009 hieß, eine Pandemie sei durch viele Kranke und Tote gekennzeichnet, strich die WHO diese Voraussetzung einfach heraus. Viele haben der WHO dieses Manöver übel genommen. Ich kenne persönlich einen hochrangigen Politiker, der entgegen eigener Überzeugung Millionen in die Beschaffung des Impfstoffs Pandemrix steckte und das meiste später vernichten musste. Und ich kenne eine Mutter, deren Kind dadurch einen schweren, dauerhaften Gesundheitsschaden erlitt. Wie Sie hier sehen, kritisierte der Spiegel Mediziner, Politiker und Medien anschließend scharf für ihr Versagen. Aber Hauptschuldiger war fraglos die WHO. Entgegen der Aufforderung am Schluss des gezeigten Artikels hat die Welt nichts aus dem Versagen bei der Schweinegrippe gelernt, sondern die damaligen Fehler während der Corona-Krise wiederholt und sogar potenziert. Daher verwundert es nicht, dass mehrere Staaten, insbesondere die USA und Argentinien, empört aus der WHO ausgetreten sind. Hierzu schreibt die WHO in einer aktuellen Pressemitteilung entschuldigend, sie habe niemals Lockdowns empfohlen. Das ist schon dreist, finde ich. Denn schauen Sie einmal hier. In ihrer Leitlinie vom November 2020 zählte die WHO Ausgangssperren und Kontaktverbote auf, Betriebs-, Geschäfts- und Schulschließungen sowie Besuchsverbote für Pflegeheime, also all das, was man umgangssprachlich mit dem Begriff Lockdown belegt. Obwohl sie solche Maßnahmen nicht aktiv forderte, ließ die WHO mit ihrer evidenzfreien Leitlinie gewissermaßen den Hund von der Kette und die meisten Regierungen griffen ihre Anregungen begierig auf. Nur wenige Stimmen loben WHO, RKI und Leitmedien für ihre Objektivität. Hören Sie selbst.
Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation? Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien? Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen Ihnen schaden. Desinformation kann Leben kosten. Aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen.
Kein Kommentar hierzu. Fassen wir lieber bisher zusammen. Mangels echter Pandemien kam die WHO vor 50 Jahren in eine finanzielle Schieflage und wurde von privaten Geldgebern abhängig. Sie rief wiederholt internationale Notlagen aus, beginnend mit der Schweinegrippe und zuletzt bei den Affenpocken. Dadurch hat die WHO ihren Ruf verspielt, und mir ist unbegreiflich, warum Deutschland ihr mehr Befugnisse geben will und sich zusammen mit der Gates-Stiftung zum größten Geldgeber der WHO aufschwingt. Vor diesem Hintergrund ist klar, warum gerissene Finanzjongleure schon 2011 ein Pandemie- und Impfgeschäft witterten. Ich habe durch die Veröffentlichung der Epstein-Files wirklich dazugelernt. Früher dachte ich, ein Studienabbrecher stecke hinter den Pandemie-Ideen. Jetzt weiß ich, nein, es waren zwei Studienabbrecher, nämlich Bill Gates und Jeffrey Epstein. Beginnen wir die Analyse mit einem E-Mail-Austausch zwischen Epstein und JP Morgan Chase, der größten US-Bank. Was ich Ihnen jetzt zeige, kostete die Bank später 290 Millionen Dollar, die sie nach einem Vergleich an über 100 Opfer Epstein zahlen musste. Der Richter nannte den Vergleich exzellent, weil er Banken davon abschrecke, Sexhandel mit Menschen zu fördern. Unglaublich. Wir schreiben das Jahr 2011, die Schweinegrippe ist vorbei und Epstein aus dem Gefängnis entlassen, wo er wegen sexueller Straftaten an Minderjährigen einsaß. Er korrespondiert mit zwei hochrangigen Managern, nämlich Jess Staley und Mary Erdos. Beide finden es normal, sich von einem Straftäter beraten zu lassen. Im Text unten erbittet zunächst eine Mitarbeiterin von Epstein Informationen, weil die Bank ihrem Kunden Bill Gates frische Ideen präsentieren will. Epstein beantwortet den komplexen Fragenkatalog noch am selben Tag, indem er ein DAF, Donor Advised Fund, vorschlägt. Das ist im US-Recht ein gemeinnütziger Fonds mit folgenden Eigenschaften. Spenden an ihn sind sofort steuerlich abziehbar, bleiben aber unter Kontrolle des Spenders. Dieser kann insbesondere bestimmen, dass die Mittel vorerst nicht für gemeinnützige Zwecke verwendet, sondern am Kapitalmarkt angelegt werden. Die Erträge sind komplett steuerfrei und es gibt kein Zeitlimit für eine tatsächliche gemeinnützige Verwendung. Aus meiner Sicht ein Steuersparmodell ohnegleichen. Jess Staley findet die Ideen so gut, dass er oben antwortet, wir müssen reden. Diese E-Mail ist Epsteins Eintrittsticket. Im weiteren Austausch präsentiert Epstein seine Kernidee, die darin besteht, mit einer gemeinnützigen Organisation Geld zu verdienen. Diesen Text habe ich rot eingerahmt. Am Schluss der Operation sollen die Erträge mittels Highbridge geerntet werden, einem Hedgefonds der Bank. Laut Epstein ist das kein Problem. Als nächstes meldet sich die Chefin der Vermögensverwaltung und fragt nach der Rolle der Gates-Stiftung in diesem Finanzkonstrukt. Epsteins Antwort ist komplex. Er schlägt unter anderem einen Offshore-Arm für Impfstoffe vor, also die Auslagerung eines Teils der Aktivitäten in Steueroasen. In seiner zweiten E-Mail an Mary Erdos betont Epstein, man müsse die Gefühle von Bill Gates berücksichtigen, weil dieser sehr sensibel sei. Gates habe Milliarden in Impfstoffe investiert, und zwar weitgehend ohne Erfolg. Dann schreibt er, Bill ist schrecklich frustriert. Kein Wunder, schließlich steckt die Impfstoffentwicklung seit Jahrzehnten in einer Krise. Es gab viele Versprechungen, kaum greifbare Erfolge. Es ist schon eigentümlich, wie sich die größte US-Bank von einem verurteilten Straftäter die emotionalen Befindlichkeiten eines Multimilliardärs erklären lässt. Und Epstein nutzt seine intimen Kenntnisse. In dieser E-Mail an die Bank und an Boris Nikolic, Gates rechte Hand, kommt er erneut auf den DAF zurück, den Donor Advised Fund, und ergänzt diese Idee um einen Vorschlag, der Bill mehr Geld für Impfstoffe bringt. So steht es hier wörtlich. Gekrönt werden Epsteins Bemühungen durch diese hochrangige Konferenz in den Räumen von JP Morgan Chase, in der es dem Titel nach um einen Global Health Investment Fund geht. Der Ausdruck Global Health ist entgegen dem Anschein erklärungsbedürftig. Health bedeutet einfach Gesundheit. Auf Gesundheitskonferenzen trifft man Mediziner, wobei im Publikum meist Niedergelassene oder Krankenhausärzte sitzen, während Medizinprofessoren die Vorträge halten. Es geht um Behandlungsmethoden, Operationstechniken, neue Arzneien und dergleichen. Ganz anders liegen die Dinge bei Konferenzen, die unter der Tarnbezeichnung Global Health abgehalten werden. Hier geht es nicht um Gesundheit, sondern um Geld. Die Teilnehmer sind auch keine Mediziner, wie Sie in dieser Liste erkennen. Jamie Dimon, oberster Chef von Staley und Erdos und wohl bekanntester Mann der Wall Street, ist Ökonom und Psychologe. Matthew Bishop ist Politikwissenschaftler und der frühere britische Premier Tony Blair Jurist. Rajiv Shah ist Ökonom und MD ohne abgeschlossene Arztausbildung. Mary Erdos ist Mathematikerin mit MBA und Farid Zakariyah wiederum Politikwissenschaftler. Kein Mediziner dabei. Über die Konferenzen und den E-Mail-Verkehr könnte man ganze Doktorarbeiten schreiben, aber keine medizinischen, sondern ökonomische. Es geht nie um Gesundheit, sondern um Investmentfonds, Offshore-Konstrukte für Impfstoffe, Rückversicherungsprodukte für Pandemien und sogar einen parametrischen Trigger für Pandemien. Unter Verwendung dieses Triggers legte die Weltbankgruppe einen Pandemiefonds auf, eine Art Kaufoption auf Pandemien. Im April 2020 kam es wegen Corona zur Auszahlung. Der Trigger löste aus, weil unter anderem die definierte Anzahl an PCR-Toten erreicht war. All diese Operationen, meine Damen und Herren, waren nur möglich, weil Gates die von ihm finanziell abhängige WHO und andere Gesundheitsorganisationen mit ins Boot holte, wie hier zu sehen. Das Thema des Austauschs lautet Pandemievorbereitung. Sie erkennen Namen, die geschwärzt sind, obwohl sie gewiss nicht von Missbrauchsopfern stammen. Ganz unten heißt es beiläufig, dass man die WHO und das Internationale Rote Kreuz einbeziehen und mit ihnen eine Markenpartnerschaft eingehen könne. Da die WHO finanziell abhängig von Gates war, kann ich mir gut vorstellen, wie diese Gespräche verliefen. Die Strategien waren jedenfalls fertig, bevor die WHO davon erfuhr. Epsteins Umfeld hatte bekanntlich keine Furcht, für Kindesmissbrauch und andere Scheußlichkeiten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Bei Gates ist das ganz ähnlich. 2019 investierte er 55 Millionen Dollar in die Firma BioNTech, die noch nie ein Produkt auf den Markt gebracht hatte. Ende 2019 prahlte er auf der Plattform X, Impfstoffe seien der beste Kauf in Global Health. Als die WHO Anfang 2020, also kurz danach, eine Pandemie ausrief, ohne dass es dafür medizinische Gründe gab, ging BioNTech durch die Decke. Natürlich verlief auch die Notzulassung Ende 2020 reibungslos, obwohl es keine Not gab. Bereits Ende 2021 verkaufte Gates seine BioNTech-Aktien und strich einen Gewinn von über 200 Millionen Dollar ein. Seine Frustration hatte ein Ende gefunden. Doch damit nicht genug. Kurz nach dem Ausstieg verhöhnte er alle, die weiterhin diese Aktien hatten, mit der Feststellung, dass das Produkt leider keinen Übertragungsschutz bzw. Fremdschutz biete und man deshalb ganz andere Herstellungsmethoden bräuchte. Hören Sie selbst.
We didn't have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce the transmissions. We need a new way of doing the vaccine.
Unfassbar ist nicht nur Gates Dreistigkeit, sondern auch der Umstand, dass das Interview schon im November 2021 ausgestrahlt wurde. 5 Monate später, im April 2022, versuchten 4 Fraktionen im Bundestag, eine allgemeine Impfpflicht durchzusetzen. Sie faselten von Übertragungsschutz und Herdenimmunität, obwohl nicht nur Forscher, sondern sogar Gates festgestellt hatten, dass diese Behauptungen nicht stimmen. Gottlob scheiterte der Plan knapp, weil die Fraktionen unterschiedliche Vorstellungen hatten. Was kann man aus all dem folgern, meine Damen und Herren? Was man bei Epstein über Pandemien liest, wurde nicht bewusst veröffentlicht, sondern war zufälliger Beifang in Akten, die wegen ganz anderer Verbrechen freigegeben wurden. Der Inhalt ist umso bemerkenswerter. Mich erinnern Pandemien zunehmend an Kriege. Je mehr vorbereitet wird und je mehr Magnaten investieren und finanzielle Eigeninteressen entwickeln, desto wahrscheinlicher kommt es zum Ausbruch. Und egal ob Corona, Krieg oder Klima, es sind immer dieselben Akteure, die Stimmungen schüren, die Öffentlichkeit täuschen und selbst profitieren. Von diesem Mechanismus hören Sie in den Nachrichten nichts, aber dafür haben Sie ja meine Sendung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verbleibe wie immer als Ihr Stefan Homburg.